Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute oder dass wir heute bei euch sein dürfen, bei euch sein können, diesen Sonntag, diesen Gottesdienst zum Start in den Februar miteinander feiern können. Und ich fand es vorhin so klasse, als ich gehört habe, es ist jetzt ein Mittagessen, aber die, die sich nicht angemeldet haben, die nicht reserviert haben, für die ist auch noch ein Platz da. Die müssen nicht weggehen, auch wenn du nicht reserviert hast, bleib hier, für dich ist ein Platz bei uns. Für dich ist ein Platz da, du bekommst auch noch was. Das ist nicht selbstverständlich, um es mal nebenbei zu sagen. Wie oft erlebt man das? Ihr habt das bestimmt auch schon mal erlebt. Ihr wollt irgendwo mal abends essen gehen oder mittags, wie auch immer. Ihr geht in ein Restaurant und voll. Alle Tische besetzt. Haben Sie reserviert? Nein? Ah, das tut mir jetzt aber leid. Da müssten Sie vielleicht warten, bis die nächsten Gäste weg oder wie auch immer. Oder du fährst mit einem Zug vielleicht etwas weiter weg. Das habe ich so oft erlebt in meinem Leben. Und willst irgendwo hinfahren und findest keinen Sitzplatz. Ich habe Stunden meines Lebens im Zug im Eingangsbereich auf dem Boden gesessen als junger Mann. Heute kriege ich das wahrscheinlich gar nicht mehr hin, weil ich keinen Sitzplatz reserviert habe. Manchmal lohnt es sich zu reservieren und heute, wenn ich weiter wegfahre, dann gucke ich, dass ich mir ein Plätzchen reserviere, vorzugsweise irgendwie schön am Fenster. Und ich weiß, ich gehe da rein und es gibt einen Platz für mich. Egal wie voll der Zug ist, da ist ein Platz für mich da, an den ich mich setzen kann und da geht es dann gut und dann muss ich mir keine Gedanken machen. So eine Sache kann einen schon ganz schön entspannen, wenn man weiß, da ist ein Platz für mich vorbereitet. Ein Ort, an dem ich mich wohlfühlen kann. Ganz ähnlich macht es Gott für uns und mit uns und sagt uns, da ist ein Platz für dich bei mir. Ein Platz, den ich für dich vorbereitet habe. Ein Ort, den du Heimat nennen kannst. Und jetzt überleg mal, wenn ich das sage, das Stichwort Heimat. Was wäre für dich Heimat? Wenn wir mal so eine kleine Umfrage machen, jeder kriegt so einen Zettel und darf aufschreiben, Heimat ist für mich Folgendes. Was würde dir da wohl einfallen? Heimat. Wo fühle ich mich daheim? Heimelig. Was ist für mich Heimat? Und jedem und jeder von euch kommen da bestimmt andere Gedanken, was denn Heimat für ihn ausmacht. Aber ich denke, ganz viel hat das damit zu tun, irgendwo beliebt zu sein, anerkannt zu sein, bekannt zu sein, vielleicht auch sich selber auszukennen, da, wo man sich wohlfühlt. Vielleicht auch, wo man gute Erlebnisse gemacht hat, ein Ort, an dem man gerne ist, ein Ort, den man Heimat nennt, der ist für jeden etwas unterschiedlich, aber es hat etwas mit dem zu tun, mit diesem berühmten Spruch, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier darf ich einfach ganz ich selber sein, ich muss nicht eine Fassade, so oft ist das ja heute im Leben, man hat einen bestimmten Beruf oder ist in einer bestimmten Rolle und hat so ein Image ein bisschen nach außen. Ich kann da an der Stelle, wo ich arbeite, nicht sein, wie ich bin. Wie schrecklich. Das geht ja nicht, ne? Wenn die wüssten, wie ich bin. Je nachdem. Also man nimmt sich zurück und es hat ja auch seine Berechtigung. Und doch, stell dir vor, da ist ein Ort, da kannst du die Schuhe in die Ecke und kannst die Beine auf die Couch legen und kannst einfach sagen, so, hier bin ich jetzt. Ungeschminkt, abgeschminkt, wie auch immer. So ein Ort bereitet Gott für uns. Ein Ort, den wir Heimat nennen können, den du Heimat nennen kannst und sagst, ich habe ein Plätzchen für dich. Ich habe einen Ort für dich, wo du dich wohlfühlen kannst. Das ist etwas, wir haben es vorhin schon gehört, was viele, viele Menschen, eigentlich alle Menschen sich wünschen. Ja, wir wollen gern Jesus sehen, wir wollen gern Gott sehen und wir sind sicherlich nicht die Ersten und die Letzten, die sich das wünschen. Und vor uns waren schon viele Menschen, die sich genau das gewünscht haben, auch ganz bekannte Menschen. Und heute soll es um diesen großen Menschen Mose gehen, der ja dieses Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, Richtung Kanaan, Richtung gelobtes Land. Dieser Mensch, wir kennen ja im Allgemeinen seine Geschichte, ne? Mit den wunderbarsten Voraussetzungen, könnte man sagen, nachdem am Anfang er auf dem Nil ausgesetzt wurde, in diesem Schilfkorb von der ägyptischen Prinzessin adoptiert wurde sozusagen und dann als ägyptischer Prinz erzogen wurde. Er wurde zum Leader erzogen, zum Leiter, zum Führer. Er hatte die besten Voraussetzungen, die beste Ausbildung, die man damals haben konnte. Eine Aussicht als Minister, als was weiß ich, die stand im Raum. Anders kann, weniger kann gar nicht sein bei der Ausbildung und bei den Voraussetzungen, die der Mann mitkriegt. Aber er hat leider einen Makel. Er war ein wenig jähzornig oder auch ein wenig mehr jähzornig. All die guten Voraussetzungen, all die gute Ausbildung, all das Tolle, was er gelernt hat, wird relativiert durch seinen Charakter, der noch nicht, ich sag's mal so, geformt ist, der noch nicht geheiligt ist, der noch nicht in den richtigen Bahnen ist. Gott nimmt ihn raus, 40 Jahre Wüste für einen, der zum Leader, zum Prinzen, zum Führer, zum Leiter ausgebildet wurde und den ganzen Tag nur blökende Schafe, die seinen Jähzorn auch gar nicht interessiert, die blöken einfach weiter. Irgendwann hat er die Nase voll, jähzornig zu sein, weil das bringt nichts. Und die blöken einfach. Er verändert sich über Jahrzehnte hinweg oder wird von Gott verändert in dieser Herausforderung. Und dann begegnet ihm Gott in diesem brennenden Dornbusch und dann beschleunigen sich die Ereignisse. Er geht mit Gott weiter und plötzlich schreibt Gott wieder mit ihm Geschichte auf eine andere Art und Weise. Vorher schon auch, aber man sieht es nicht so nach außen. Und dann führt er in Gottes Namen dieses Volk aus Ägypten. Er sieht ein Wunder nach dem anderen. Es ist unbegreiflich, was dieser Mann alles mit Gott erlebt. Und dann gehen sie in die Wüste. Und dann bekommen sie das Gesetz. Und dann fangen sie an, die Stiftshütte zu bauen. Und er erlebt ein Wunder nach dem anderen mit Gott. Er erlebt auch manches mit dem Volk, was vielleicht nicht so toll ist. Aber er wird geprägt, er wird weiter geformt. Und dann kommt er an den Punkt, an dem ich mit euch einsetzen möchte. In der Geschichte, die Mose erlebt, in 2. Mose 33, kommt er dann an den Punkt, sagt so, jetzt habe ich so viel mit Gott erlebt, jetzt habe ich so viel durchlebt, jetzt habe ich ihn kennengelernt auf eine Art und Weise, wie es kaum ein Mensch vor mir erlebt hat. Und dann sagt er, jetzt bin ich bereit für mehr. Und es heißt, Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Er bittet in diesem Kapitel darum, Gott, geh mit uns. Wenn wir hinausgehen nach Kanaan, wenn wir in diese Ungewissheit gehen, in einen Weg hinein, der uns eben nicht bekannt ist, wir kennen ihn nicht en detail, wir sind auf deine Hilfe angewiesen, auf dein Geleit. Und Herr, ermutige mich, ich möchte dich sehen, ich möchte wissen, mit wem ich gehe. Ein verständlicher Wunsch. Er braucht diese Ermutigung. Lass mich dich sehen. Aber er ist auch bereit dafür, nach all dem, was er erlebt hat. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wem ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Es ist die Zeit des Alten Testaments. Mensch und Gott sind getrennt. Seit dieser Trennung, diesem Vertrauensbruch in Eden, passen Mensch und Gott nicht mehr so recht zusammen. Sie sind nicht mehr so ganz kompatibel, um es mal so zu sagen. Der Mensch kann Gott nicht mehr so sehen, wie es noch Adam und Eva konnten. Aber Gott sieht natürlich dieses Anliegen seines Mose, sage ich mal so, seines Freundes Mose. Mose ist bereit für mehr als den brennenden Dornbusch. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Mose ist gewachsen, Mose ist mit Gott gereift in all dem, was er erlebt hat und auch durchlitten hat. Er ist mittlerweile fokussiert, er ist nicht mehr der Jähzornige, der alles selber in die Hand nimmt. Ich befreie das Volk aus Ägypten, ich erschlage einfach einen Ägypter und dann erschlage ich vielleicht noch einen und dann gehen die alle mit. Und er ist völlig enttäuscht, als seine eigenen Landsleute sagen, hey Mose, was willst du von uns? Also er wollte das selber in die Hand nehmen. Jetzt nach all den Jahrzehnten ist er bereit, nein, ich lasse Gott machen. Ich weiß, dass das nicht gut ist, wenn ich die Dinge selber in die Hand nehme. Ich bin entschleunigt genug hinzusehen. Ich bin
entschleunigt genug, stehen zu bleiben und einen brennenden Dornbusch zu sehen und zu erkennen, der verbrennt ja gar nicht. Weil ein brennender Dornbusch an sich ist ja noch nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass er nicht verbrennt. Das sieht man aber nur, wenn man eine Weile dabei bleibt und nicht gleich weiterzieht. Er ist so einer, der gesammelt ist und der jetzt erfahren ist für eine unmittelbare Begegnung mit Gott. Er ist bereit für mehr. Gib mir mehr von dir, sagt er. Gib mir mehr von dir. Von dir, Gott, mit dem ich schon so viel erlebt habe. Vielleicht geht es euch auch so. Wenn ich hier in die Runde sehe, sehe ich Geschwister, die bestimmt schon viele Jahrzehnte mit Gott leben, mit Jesus leben, schon so viel erlebt haben. Bestimmt eine Menge leidvolle Erfahrungen. Kämpfe, Ängste, Sorgen. Aber auch Wunder, Gebetserhörungen, ganz krasse Sachen mit Gott. Das, was ein Leben halt ausmacht, auch ein Leben mit Gott. Bist du bereit für mehr? Bereit für mehr von Gott? Bereit für eine unmittelbare Begegnung mit Gott? Mose ist bereit für den Gott jenseits der Wunder. Es gibt einen Gott jenseits der Wunder. Dieses Volk, Mose selber, sie haben ein Wunder nach dem anderen gesehen. Sie haben die Plagen in Ägypten gesehen. Sie haben gesehen, wie ein Meer sich zerteilt, wie die Ägypter untergehen. Sie erleben die Feuersäule. Sie erleben die Wolkensäule. Sie erleben das Manna, das vom Himmel fällt. Jeden Tag erleben sie Wunder. Und? Hat das ihren Glauben gemehrt? Sind sie deshalb irgendwie in Kanaan eingezogen? Nein. Nein, das Wunder hat das Herz nicht verändert. Inflationäre Wunder bringen am Ende auch nicht mehr Glauben. Und das setzt sich fort im Neuen Testament nahtlos. Da kommt dieser Jesus und er tut ein Wunder nach dem anderen. Er heilt Menschen, er treibt Dämonen aus, er spricht Vergebung zu. Und was sagt man ihm? Das tust du im Namen des Satans. Du treibst die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Bringt das was? Haben die Wunder Glauben bewirkt? Nicht zwingend. Es gibt einen Gott jenseits der Wunder, zu dem man kommen muss. Die Wunder sind nur Zeichen, die Wunder sind nur im Anführungszeichen Hinweise auf den, der dahinter steht. Der Gott jenseits der Wunder ist der Gott, den Mose hier sucht. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dich sehen, der hinter diesen Wundern, die ich erlebt habe, steht. Hinter dem, der aus einem Stab eine Schlange macht, wenn ich sie auf den Boden werfe. Hinter dem, der ein Meer zerteilen kann, wenn er das will. Lass mich sehen, wer dahinter steht, den Geber der guten Gaben. Er ist bereit für mehr, weil seine Sehnsucht, seine Liebe gewachsen ist hin zu dem, mit dem er eine Beziehung hat. Es ist ein Prozess, zu lernen über Gott, so wie wir das ja auch als Christen und Christinnen im Prinzip normalerweise machen. Wir lernen etwas über Gott, dann gehen wir in die Kinderstunde womöglich, in den biblischen Unterricht, wie auch immer. Wir erfahren etwas mit Gott, wir reifen in der Erfahrung zu Gott, wir fokussieren auf Gott, wir werden gesammelt hin zu mehr, hin dazu, Gott als Gott selber, als unseren Freund, als unseren Vater, als unseren Beschützer zu erleben. Das möchte Mose. Er hat das erlebt. Was hast du alles mit Gott erlebt? Und bleib nicht stehen bei Wundern, bei äußeren Dingen. Die gehören zum Leben dazu. Geh aber weiter zu dem, der dahinter steht. Mehr von dir, Gott. Das ist der Punkt, den Mose hier erreicht hat. Und die Geschichte entspinnt sich dann weiter. Ab Vers 21, ihr seht's, und der Herr sprach weiter, hier ist dein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Gott wäre ja nun nicht Gott, ne, wenn er das Unmögliche nicht möglich machen könnte. Das war schon immer sein Metier, so sein Kerngeschäft. So. Gottes Kerngeschäft ist, das Unmögliche möglich zu machen, macht er auch hier. Nein, du kannst, kein Mensch, der mich sieht, kann mich sehen und leben bleiben. Du musst sterben, das geht nicht. Und Gott sagt, aber ich will meinem Freund Mose doch nahe kommen. Ich will ihm doch helfen, ich will ihm doch ermutigen. Was mache ich denn da? Ah, ich schaffe einen Raum bei mir, auf dem er stehen kann, einen Felsengrund, auf den er sich stellen kann. Und dann, weil wir halt nicht mehr so ganz kompatibel sind seit Eden, dann beschütze ich ihn. Ich bin ein Gott der Gnade, ein Gott, der sich erbarmt, gütig und barmherzig, haben wir vorhin gehört. Und ich sage, ich halte meine Hand schützend über ihn. Ich beschütze ihn. Ich mache das Unmögliche möglich. Wenn ich dann vorbeigegangen bin, dann ziehe ich meine Hand weg. Er darf mich sehen. Er darf mir nahe sein. Nicht direkt unmittelbar, aber mittelbar, immerhin. Er darf mir nahe sein. Mose, du hast Raum bei mir. Du hast Raum bei mir im Herzen. Und weil du in meinem Herzen Raum hast, einen Platz, schaffe ich einen Raum, auf dem du mir nahe kommen kannst. Weil ich das will und weil ich das kann und weil ich das Unmögliche möglich mache. Du bist angenommen, du bist wertgeschätzt bei mir. Und deshalb mache ich das, weil ich das will und weil ich das kann. Noch beschütze ich dich. Noch muss ich meine Hand über dich halten, Mose, und damit über dich, Mensch, wenn du mir nahe kommen willst. Ein Schutz zwischen dir und mir. Aber ich schaffe diesen Felsen, auf dem du stehen kannst. Und damit die Ermutigung bekommst, die du brauchst, um diesen Weg zu gehen, der vor dir liegt. Diesen Weg, den du nicht überschauen kannst. Diesen Weg mit seinen enormen Herausforderungen, die du Gott sei Dank noch alle gar nicht siehst. Wenn du die jetzt schon sehen würdest, Mose, würdest du garantiert nicht losgehen. Das ist bei uns ja auch oft so. Wenn wir wüssten, was alles vor uns liegt, würden wir viele Dinge erst gar nicht anfangen. Ich habe das zumindest so erlebt und ich bin zu 100% sicher, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich gewusst hätte, wie mein Leben verläuft. Wenn man dann zurückblickt nach einem längeren Leben und sieht, wie eins zum anderen gekommen ist, und wenn das nicht gewesen wäre, wäre das nicht gewesen und so weiter. Aber wenn ich schon vorher gewusst hätte, wäre ich jetzt gar nicht losgegangen. Gott sagt Mose nicht en Detail, was alles auf ihn zukommt, sondern er sagt ihm, ich bin bei dir. Schau, hier bin ich. Hier bin ich, du darfst mir hinterher schauen. Ich mache das Unmögliche möglich und damit schatte ich schon was voraus. Ich prophezeie hier etwas, was kommen wird für alle Menschen. Denn es ist der Fels hier, der die Beziehung möglich macht, die Begegnung mit Gott, die Gottesschau. Der Fels, der damit schon hinweist auf den Felsen, der einmal kommt, den wir kennen in Jesus Christus. Der Fels, auf dem wir stehen und von dem aus wir Gott begegnen können und von dem aus wir Gott sehen. Es kommt der Tag, sagt er schon hier, es kommt der Tag, an dem viele, viele Menschen auf diesem Felsen stehen werden und Gott sehen und Gott schauen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen. Ich und der Vater sind eins. Irgendwie schaut man jetzt Gott gar nicht mehr hinterher, sondern man schaut ihn direkt an, weil man auf diesem Felsen steht. Und diesmal braucht Gott nicht eine schützende Hand über uns halten, um uns von ihm fernzuhalten, sondern diesmal ist die schützende Hand ein ausgebreiteter Arm und sagt, komm, du hast einen Platz bei mir, hier ist Raum für dich bei mir, Raum bei Gott, weil der Tag da ist, an dem sich das, was Mose hier erlebt, vorausschattend für alle Menschen erfüllt, die wollen. Ich räume dir etwas ein, einen Platz, einen Lebensraum, damit alles wieder am Platze ist, alles wieder da, wo es hingehört. Ich räume dir eine Heimat ein, dahin darfst du kommen und dann muss man sozusagen aufgeräumt leben. Weil unser Leben in dieser Welt ist so oft unaufgeräumt, sprich zerfasert, zerstreut, hier ein bisschen, da ein bisschen, wir werden herausgefordert, 1000 Erwartungen kommen auf uns zu, die Arbeit überfordert mich, die Familie überfordert mich, mein Privatleben überfordert mich, ich überfordere mich selber womöglich auch, vieles fällt auseinander und ich kann die ganzen Bälle gar nicht immer jonglieren. und in der Luft, in der Schwebe halt. Irgendwann fällt alles zu Boden und Gott sagt, komm mal hier, ich habe hier einen Platz. Komm mal hier hin. Jetzt setz dich mal. Stell dich mal auf diesen Fels. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das alles aufräumen. Früher, ich erinnere mich, wenn ich als Kind mein Zimmer nicht aufgeräumt hatte, durfte ich nicht rausspielen. Das ist jetzt schwierig, weil das Zimmer aufräumen war eine ätzende Angelegenheit, aber nicht zu spielen war noch ätzender. Also habe ich es getan, weil ich es musste, nicht weil ich die Einsicht hatte. Das nennt man Erziehung, glaube ich. Aber auf gewisse Art und Weise macht es Gott mit uns auch. Wenn wir irgendwann merken, unser Leben ist so unaufgeräumt, so unübersichtlich, so viele Sachen, da liegt was rum, ich weiß gar nicht, wie ich das alles auf die Reihe kriegen soll und wo der rote Faden in alledem ist. Gott, komm, lass uns mal aufräumen und alles, damit alles am Platze ist in deinem Leben. So zurechtgerückt sozusagen, da wo, und das ist ja in unserer Welt oft so, wo wir verrückt sind. Verrückt, die ganze Welt ist verrückt. Schau in diese Welt, schau dir die Nachrichten an und denk, die sind alle verrückt. Es ist von seinem Platz weggerückt, von seinem angestammten Platz, da wo es hingehört, ist es nicht mehr. Es ist weg, verrückt, außer sich. Und es muss gesammelt werden, weil es so zerstreut ist, so wie unser Leben immer wieder neu gesammelt werden muss, weil wir dazu neigen, es zu zerstreuen, weil diese Welt uns dazu herausfordert, überall etwas von uns zu verlieren. Hier verliere ich etwas Kraft, da verliere ich etwas Mut, da verliere ich etwas Freude und irgendwie gehst du weiter und irgendwann merkst du, wo ist denn alles geblieben? Eine ganz lange Strecke hinter dir, da liegt was und Gott sagt, komm, jetzt komm mal hier hin, ich habe einen Platz für dich bei mir, den habe ich dir eingeräumt, hier ist deine Heimat, hier sammeln wir das Ganze mal wieder zusammen, sodass du gesammelt und fokussiert aufgeräumt in die Zukunft gehen kannst. Das ist das, was wir an Verheißung haben und das möchte ich jetzt natürlich auf unseren Glauben beziehen, auf das, was das Neue Testament uns über Jesus sagt. Wenn Paulus den Korinthern schreibt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Das Fundament ist Jesus Christus, der Fels, auf den schon Mose steht. Die Basis, die bleibt. Darauf kannst du dich verlassen. Niemand kann je ein anderes legen. Das ist Kontinuität. Du weißt, darauf kann ich bauen, darauf kann ich mich verlassen. Das nimmt keiner mehr weg. Ich muss nicht ständig ein neues Fundament erfinden. Da kann ich mich einmal draufstellen und so bleibt es. Und in der Folge schreibt er an die Korinther im Kapitel 10, die Israeliten, sie tranken alle denselben Trank, als sie halt durch die Wüste zogen mit Mose, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen. Wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Der Fels ist nicht nur das Fundament, das kontinuierliche, beständige, sondern er ist auch die Lebensquelle, das Potenzial, was du hast oder was wir haben, um damit zu arbeiten, um damit zu bauen auf diesem Fundament. Und davon redet Jesus selber in Matthäus 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann und einer klugen Frau, die und der sein Haus auf felsigen Grund baut. Ein Wort, das, wenn man danach handelt, den Bauplan gibt, mit dem du oder nach dem du dein Leben bauen kannst. Du hast ein Fundament, eine Basis, die bleibt, die ist fest, darauf kannst du stehen. Du hast ein Potenzial, nämlich ein Leben, ein Wasser, das ständig aus diesem Felsen quillt und dir jeden Tag neue Kraft gibt. Und du hast einen Bauplan, nach dem du bauen kannst, ein Wort, das dir sagt, so mach das und so mach das, probier das doch mal und zeig dir die Richtung an, in die du gehen kannst, sodass du mit einer größtmöglichen Ermutigung und Sicherheit vorwärts gehen kannst, weil du einen Plan hast, dem du folgst, einen Sinn. Wenn man heute mal in diese Welt guckt und überlegt, wer hat denn hier eigentlich, was ist denn das für ein Plan? Hat hier eigentlich irgendeinen Plan bei dem, was passiert? Ich habe manchmal den Eindruck, hier hat überhaupt keiner irgendeinen Plan. Es wird irgendwas gemacht, Und wenn es dann irgendwie in die Hose geht, dann fängt man an zu ballern und holt die Panzer raus oder so. Irgendwie etwas verkürzt gesagt, aber irgendwie planvoll scheint das nicht zu sein. Der einzige Plan, der dahinter steht, wenn man es denn mal vom Glauben her deuten möchte, von dem, was wir wissen, wie es uns im Alten und auch im Neuen Testament gesagt ist, steht der Plan dahinter, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Gottlosigkeit, das Geheimnis dessen, der einen Plan hintergründig verfolgt, schon seit langem, schon seit immer, nämlich den Menschen ins Verderben zu stürzen. Mir scheint manchmal, dass das der einzige Plan ist, der diese Welt vorwärts treibt, wenn ich sehe, was passiert. Und dann stehen wir hier als Christinnen und Christen, als Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt und sind die, die diesem Plan noch etwas entgegenzusetzen haben, nämlich einen anderen Plan, einen Bauplan, den Jesus in seinem Wort uns gegeben hat. Seid anders, seid heilig, denn ich bin heilig. Was bedeutet das? Seid anders, handelt anders, liebt, vergebt, baut auf, nehmt an. Das ist anders und deshalb auch attraktiv, würde ich meinen. Christus ist der Fels, Christus ist der Ort der Gottesbegegnung, der Ort, wo man Gott schauen kann. Das, was Mose erlebt hat und wo er an dem Punkt war, ich möchte mehr von dir, das hat Jesus uns gegeben. Deswegen sagt Paulus, in Christus und Christus in dir, du in Christus und Christus in dir, mehr Nähe ist kaum denkbar. Der Raum ist plötzlich in dir selber. Nähe mit Gott, die nicht zu erkämpfen ist. Man muss diese Gottesnähe nicht erkämpfen. Wenn oft so der Gedanke wohl im Raum steht, ich muss Gott gefallen, ich muss Gott erst genügen, ich muss Gott erst was bringen, ich muss erst so, so, so oder so sein, damit ich diese Gottesnähe erleben kann, dann vergiss es. Vergiss es. Gott will keine Opfer. Gott will auch nicht dein Opfer. Er will Liebe. Er will Zuneigung. Er will deine Sehnsucht. Er will dein Herz. Er will nicht deine Sachen. Er will nicht dein Opfer. Er will nicht deine Leistung. Er will nicht. Das interessiert ihn nicht. Das hat er doch alles. Er hat doch genug Wunder getan. Er tut ein Wunder. Er sagt, ich kann das alles ohne dich. Aber lieben, dazu brauche ich dich. Zum Lieben braucht man immer zwei. Den Rest schaffe ich alleine. Lieb mich und ich mache den Rest, okay? Ist doch eigentlich ein guter Plan, wenn ich sage, du liebst mich und ich mache den Rest. Weil der Raum, den Gott dir einräumt in Jesus, jetzt dieses Zimmer, das ist ein möbliertes Zimmer. Also da steht schon alles drin, du brauchst nichts mitbringen. Da ist schon alles da. Also du brauchst nicht erst deinen Umzugskarton oder deine Umzugssachen zu packen, um deine ganzen Möbel und keine, ist alles schon da. Alles möbliert. Komm einfach so, wie du bist. Der Raum ist offen, du brauchst ihn nicht erkennen, die Tür ist auf, komm zu mir. Ich habe einen Raum für dich vorbereitet, der ist möbliert, der ist gut. Du brauchst nichts mitbringen übrigens, es ist möbliert und das Essen steht sogar schon auf dem Tisch. Ich schenke dir das. Da ist ein Raum für dich bei mir. Und das ist etwas, was seit der Zeit von Mose, wahrscheinlich natürlich auch schon vorher, aber bei Mose wird es so deutlich, Gott für uns hergerichtet hat, für jeden von uns. Die Frage ist, der Raum ist da, die Tür ist offen. Der Raum der Gottesbegegnung, bist du bereit für mehr? Bist du bereit für mehr als irgendwelche Äußerlichkeiten, als Formalitäten? Bist du bereit für den Gott jenseits der Wunder, jenseits der Gebetserhörungen? Bist du bereit für den Gott jenseits der Lehre, des Dogmas? Bist du bereit für den Gott jenseits der Orthodoxie, also des rechten Glaubens? All das ist Teil unseres Glaubens und wichtig. Aber es soll uns doch dahin führen, dem zu begegnen, der all das wirkt und der dich verändert. Das Zeichen, die Form, die Lehre alleine, diese Dinge verändern dein Herz nicht. Ich kann Alle möglichen Lehrer haben, ich kann Hebräisch und Griechisch daherreden, ich kann die Bibel halb auswendig aufsagen. Verändert das mein Herz? Nur die Begegnung mit Gott verändert dein Herz. Bist du bereit für mehr? Er ist es. Der Raum ist da. Es ist vorbereitet. Er lädt dich ein und sagt, mehr, ich bin hier. Ich warte auf dich. Ich habe Sehnsucht nach dir, denn das ist das, was ich schon immer wollte. Beziehung mit dir leben. Nicht deine Opfer, nicht deine Rechtglauben, nicht deine Äußerlichkeit. Ich will dich. Bist du bereit für mehr? Das ist die Frage, die Gott dir stellt. Das ist die Frage, die Gott immer wieder neu stellt. Mose sagt, ich will dich sehen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Kannst du das auch sagen? Oder sagst du, mir genügt es? Tischgebet morgens, Bibelstunde, Gottesdienst, Ostern, Weihnachten. Ist ja auch gut. Aber bist du bereit für mehr? Mehr als das? Jenseits all dieser Dinge. Gott lädt dich ein, sagt, ich habe für dich was vorbereitet. Du ahnst nicht, wie wunderbar dieser Platz ist. Du ahnst es nicht. Aber ich werde es dir auch nicht vorher sagen. Du musst schon reinkommen. Dann wirst du es erleben. Dann erlebst du ein Wunder jenseits der Wunder. Die Einladung steht, ich wünsche dir das. Ich wünsche uns das allen, dass wir das immer wieder neu erleben. Hier ist ein Raum für dich bei mir, den ich dir einräume. Ein Ort, den du Heimat nennst, an dem alles, was du mit Heimat verbindest, wahr wird. All das Positive. Du bist bekannt, beliebt, geliebt, sicher und angenommen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass das gilt und dass das weißt. Du hast einen Raum für uns, weil wir Raum in deinem Herzen haben. Jeder von uns. Jeder Mensch. Und du wünschst dir so sehr, dass wir eintreten. Du hast doch schon alles vorbereitet. Ein möblierter Raum, in dem alles da ist, was wir brauchen, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir sicher sind, geborgen, angenommen, geliebt. All das, was gut ist, Herr. Ich danke dir, dass wir diesen Raum betreten dürfen, jeden Tag neu zu dir kommen dürfen, deine Nähe erleben, so wie Mose, der Sehnsucht folgen, die sagt, ich will mehr von dir, Gott. Ein Gott jenseits der Wunder und der äußeren Dinge. Ein Gott der tiefsten Beziehung. Hilf, dass wir, Herr, nicht stehen bleiben bei den äußeren Formen, sondern hineingehen und nicht nur Länge, Breite und Höhe des Glaubens, sondern auch die Tiefe des Glaubens erleben. Die Tiefe der Beziehung zu dir. Mach uns neu sehnsüchtig nach dir, weil du diese Sehnsucht erfüllen möchtest und dich selber nach uns sehnst, nach unserem Herz und nicht nach unseren äußeren Dingen. Ich danke dir dafür, dass diese Einladung steht. Hilf, dass wir mutig sind, einen Schritt hineinzuwagen in deine Nähe. Amen.